Einen wunderschönen guten Morgen allen, denen ich noch nicht die Gelegenheit hatte, das mitzuteilen. Ich freue mich, dass ihr da seid und dass ich da sein darf mit euch zusammen. Und wünsche mir sehr, dass unser großartiger Gott unsere Herzen füllt mit Freude und Zuversicht bei allem, was heute an diesem seinem Tag stattfindet. Als Prediger hat man so ganz viele verschiedene Aufgaben und jeder von uns hat auch Schwerpunkte. Und eine der Dinge, die ich unter anderem mache, dass ich immer wieder gefragt werde oder manchmal auch darauf zugehe, wenn es Paare gibt, die sagten, wir möchten gerne mal uns ein bisschen mehr über unsere Beziehung, unsere Ehe austauschen. Und wenn ich sowas mache, stelle ich eine Sache fest. Es lässt sich recht schnell vorhersagen, ob das gut läuft oder nicht gut läuft, nämlich an einem entscheidenden Punkt. Wenn einer von den beiden nicht will, dann nützt alle Beratung nichts, das wird wahrscheinlich nicht gut laufen. Wenn ich aber merke, dass beide sich entschieden haben, dass sie wollen, oder hoffentlich dann im Verlaufe der Beratung entscheiden, dass sie wollen, dann sind gute Aussichten, dass diese Beziehung ein gutes Weiter miteinander hat. Worum es mir heute gehen soll, ist nicht um Paarbeziehungen im engeren, sondern um Beziehungen und um Entscheidungen in Beziehungen. Ich möchte gerne mit euch zusammen eine Geschichte anschauen, die ihr alle schon kennt, aber sie einmal aus einer neuen Perspektive betrachten. Ich lade euch ein, das Lukas-Evangelium aufzuschlagen und dort das 15. Kapitel. Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Sofern ihr die Bibel mithabt und wenn nicht, fürs nächste Mal empfehle ich, weil es immer gut, selber mitzulesen. Ich werde die Geschichte einmal im Zusammenhang lesen und dann gehen wir sie nochmal so im Detail miteinander durch. Lukas 15 und dort lese ich von Vers 13 an. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld, zog weit weg in die Ferne und dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen der Bürger des Landes und der schickte ihn auf das Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich sagte er zu sich, ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können. Und ich komme hier bald um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück von seinem Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn, er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn, deine Tochter, zu sein. Aber der Vater rief zu seinen Dienern, schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Bis hierhin erstmal. Ganz bekannt, denke ich. Wir haben, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die ihr Kinder habt, wir haben diese Geschichte in ganz vielen Varianten zu Hause. Viele Kinderbibeln ist eine der zu den beliebtesten und bekanntesten Geschichten, die sich auch in Kinderbibeln findet. Ich möchte einfach mal so aus neuer Sicht mit euch reingehen in diesen Text. Das ist ein Mann, der zwei Söhne hat. Und der Jüngere sagt, Vater, gib mir die Erbschaft, die mir zusteht. Wow. Der kann's nicht abwarten, dass der Alte endlich unter der Erde ist. Der will's jetzt schon haben. Das ist ganz schön heftig, finde ich. Und ich finde auch die Reaktion des Vaters heftig. Er sagt, okay, wenn's so ist, dann teilen wir jetzt das Erbe auf zwischen euch beiden und mach damit, was du möchtest. Und nach ein paar Tagen macht der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Wer ein Kind hat im Pubertätsalter, der weiß, aber vielleicht auch andere Kinder, die kleiner sind, dass es manchmal notwendig ist, loszulassen. Und das ist gar nicht so einfach. Als mein Ältester gesagt hat, dass das die letzte Bleibe ist, die letzte Wohnung, wo er noch mit uns zusammen wohnen wird und dass er den nächsten Umzug nicht mehr mitmacht, das war schon ein komisches Gefühl, wenn man so 18 Jahre zusammen miteinander zugebracht und gelebt hat und dann plötzlich, ich meine, es ist der Gang der Dinge, aber es ist trotzdem, finde ich, schwer, ja, auf einmal Abschied zu nehmen. Was wir hier lernen aus diesem kurzen Abschnitt ist, wir sind ja eigentlich eine ganz enge Familie, eine Familienbeziehung. Du kannst Beziehungen nicht erzwingen. Wenn einer nicht will, funktioniert's nicht. Und du hast keine andere Wahl, du kannst darum werben, aber letztendlich, wenn der eine in einer Beziehung sich entscheidet, ob es eine Paarbeziehung ist oder unter Freundinnen oder Freunden, dir bleibt nichts anderes übrig, als loszulassen. Alles andere würde nur zu einer kranken Beziehung werden. Das funktioniert nicht. Und zur Beziehung gehört einerseits die Entscheidung, sich für die Beziehung zu entscheiden, aber wenn einer nicht will, auch die Entscheidung loszulassen. Und dort geht also der Sohn hin und lebt in Saus und Braus und verjubelt alles. Offensichtlich hat er Nachholbedarf. Muss wohl so gewesen sein, dass eben was einiges in der Beziehung, die er mit seinem Vater hatte, nicht gefallen hat, wie auch immer. Wir haben das bei uns, als ich das letzte Mal diese Predigt gehalten habe, in so einer schönen Kindergeschichte angeschaut. Wenn ihr die neue Menschen in Gottes Hand habt, da seht ihr im Hintergrund der Wirt, während er da in der Kneipe zecht, wie er sich freut, dass sein Geldbeutel immer dicker wird in dieser ganzen Geschichte. Und als er nichts mehr hatte in jenem Land, brach in jenem Land eine Hungersnot aus und da ging es ihm schlecht. Hier lernt der Sohn eine Lektion, die uns gar nicht bewusst ist. Manchmal gibt es Dinge in dem Leben, die uns nicht bewusst sind. Wie wertvoll Gesundheit ist, merken wir oft erst, wenn wir krank sind. Sonst ist das selbstverständlich. Und wir machen uns auch keine Gedanken, die meisten von uns zumindest, dass man vielleicht auch was tun muss, um die Gesundheit zu erhalten. Erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, fällt uns vielleicht ein, oh, hätte ich mal. Ja. Und dann bleibt es dann bei hätte ich mal. Vieles ist so selbstverständlich. Und eines, was der Sohn hier lernt, Leben funktioniert nicht ohne Beziehung. Und zwar auf zwei Arten. Einerseits ganz praktisch. Du hast eben dein Zeugnis gegeben, was ihr in dieser Woche erfahren habt. Du bist nicht ins Detail gegangen. Aber dass es euch so gut geht, hängt von zwei Beziehungen ab. Eine ist auf jeden Fall die zum Vater. Aber es braucht auch andere Menschen. Ihr habt Arbeit, da ist eine Beziehung mit verbunden. Ich hoffe, dass ihr Arbeit habt. Aber wenn ihr auch vielleicht gerade nicht Arbeit habt, ist auch eine Beziehung verbunden, um Geld zu kriegen. Unser ganzes System, in dem wir leben, ist aufgebaut, dass einer dem anderen irgendwo hilft, dient oder unterstützt. Man kann das auch ganz alleine hinkriegen, aber nicht lange. Wenn du jetzt so ein Survival-Freak bist, dann kriegst du es eine Zeit lang hin, aber spätestens, wenn du in der Wildnis krank wirst, wärst du auf Beziehung angewiesen. Also die Lebenserwartung, wenn du vollkommen allein bist, ist nicht so hoch, als wenn du mit anderen Menschen zusammen bist. Und das andere, wofür wir Beziehung brauchen, das ist, wir brauchen einen Austausch miteinander. Der Carsten Hagemann hat mal eine Predigt gehalten über einen Film. Vielleicht habt ihr den gesehen, der lief auch mehrere Mal im Fernsehen. Cast Away oder Verschollen heißt er. Da ist ein Mann, der ist so ein ziemliches Ekel. Arbeitet für einen Paketdienst, die mal sagen, alles ist, also bestellen Sie gestern, wir beliefern vorgestern so halb und ist immer alles ganz eilig und Sie fliegen mit einem Flugzeug, dieses Flugzeug stürzt ab und er landet als einzig Überlebender auf einer Insel vollkommen allein. Er kann dort überleben, weil es gibt Wasser und es gibt auch was zu essen, allerdings nur Kokosnüsse. Ihm hängen die Kokosnüsse nachher zum Hals raus. Ja. Aber was ihm fehlt, ist ein Gegenüber. Und in seiner Verzweiflung, in dem Treibgut, was so aus dem Flugzeug alles mit rausgekommen ist, gibt es einen Volleyball. Und diesen Volleyball, den schmiert er dann so ein, dass man da auf ein Gesicht sehen kann. Und diesen stellt er dann irgendwo in die Ecke und den nennt er Wilson. Und er unterhält sich dann die ganze Zeit mit seinem Volleyball und spricht ihn als Wilson an. Aber das reicht ihm auch nicht und er versucht halt von der Insel davon zu kommen. Ich weiß nicht, ich glaube 2 oder 3 Jahre war auf der Insel in diesem Film, bis er es dann endlich schafft. Und er sagt, ich will lieber sterben auf dem Versuch, von dieser Insel wegzukommen, als hier allein zu bleiben. Wir brauchen Beziehung zum praktischen Überleben, aber auch zum emotionalen Überleben. Und wenn wir keine Beziehung haben, keine Verbindung, dann sind irgendwann unsere Ressourcen aufgebraucht. Irgendwann ist das Geld zu Ende und irgendwann ist auch deine eigene innere Kraft, ohne die Verbindung mit anderen Menschen zu sein, aufgebraucht. Und ich finde es ganz tragisch. Es gibt Menschen, die ich immer wieder treffe, die sich entschieden haben, keine Beziehung mehr haben zu wollen. Einmal, als ich noch in der Anfangszeit in Leverkusen war und von Haus zu Haus ging, da traf ich ein Ehepaar, was schon sehr verwunderlich war, dass sie mich reingebeten haben und ich habe mich dann mit ihnen unterhalten und es stellte sich heraus, dass sie immer wieder enttäuscht worden sind für Menschen. Oh, große Erfahrung. Ich glaube, wer von euch ist noch nie von jemandem enttäuscht worden? Ich sehe keine einzige Hand oben. Ich glaube, jeder ist schon enttäuscht worden. Und wer von euch hat schon andere enttäuscht? Also ich muss meine Hand auch gleich heben. Oh, ihr anderen habt noch nie jemanden enttäuscht. Wow! Ich möchte sofort zu euch eine Beziehung haben. Ich denke, jeder hat auch schon enttäuscht. Das ist so im Leben. Und dieses Ehepaar hat sich entschieden, aufgrund der Enttäuschung, die sie hatten, dass sie keine Beziehung mehr zu anderen Menschen haben wollen, außer nur noch miteinander. Das ist ganz tragisch, wenn dann ich eine Meldung kriege. Ihr wisst, und wenn nicht, dann jetzt, dass ich auch als Notfallseelsorger arbeite und ich habe Bereitschaft, mein Handy geht und ich kriege einen Einsatz und fahre in diesen Einsatz rein und komme in eine Situation, wo es keine Kinder gibt oder die Beziehung zu den Kindern gibt es nicht mehr, wo es keine Freunde gibt oder wo es nicht mal Nachbarn gibt, zu denen es eine Beziehung gibt. Und da ist so ein Ehepaar, die nur noch sich selbst genug waren. Und der eine von den beiden ist gestorben und der andere bleibt allein zurück. Das ist total tragisch, weil ich gehe irgendwann. Ich bin dann vielleicht 2, vielleicht 3 Stunden da, um den Leuten in der größten Not erstmal zu helfen, aber dann gehe ich und muss sie, weil ich kann ja da nicht bleiben, ich kann ja nicht einziehen, muss sie dann in dieser Einsamkeit zurücklassen. Und das ist die Folge, weil sie sich entschieden haben, keine Beziehung haben zu wollen. Hier hängt der Sohn und offensichtlich ist er aus allen Beziehungen rausgefallen. Sein Geld hat er offensichtlich so eingesetzt, keine positiven neuen Beziehungen zu bauen. Wenn er Freunde hatte, haben sie ihn spätestens dann, als der Geldbeutel leer war, im Stich gelassen. Und in seiner Not geht er eine Beziehung ein, die nicht so gut ist. Er hängte sich an einen Bürger des Landes und er schickt ihn auf das Feld zum Schweinehüten. Und er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre. Aber er bekam nichts davon. Tiefer kann ein Jude nicht sinken. Weiß nicht, wie es euch geht, wenn irgendwo ihr zu jemandem kommt, der kein Adventist ist und es gibt Schwein. Es ist jetzt nicht so, dass ich vor Ekel umfalle, aber ich esse es nicht. Sowieso nicht, weil ich bin Vegetarier. Also ich habe es immer ganz praktisch, kann sagen, ich esse kein Fleisch, muss nichts erklären, warum ich das nicht tue. Ja, aber ich esse es einfach nicht und das ist okay für mich, sollen die ihr Schwein essen, wenn sie das brauchen. Ich will das nicht. Aber für einen Juden ist das wirklich, ein richtig frommer Jude würde nicht mal das Haus betreten, in dem sowas gegessen wird. Der würde nichts von dem Teller essen, wo die Wahrscheinlichkeit bestehen könnte, dass mal sowas da drauf gelegen hat. Und dann auch noch da zu landen und die Schweine hüten zu müssen, das ist so das Oberletzte. Und wenn ich mir vorstelle, wie tief er gesunken ist, dass er sogar von dem Schweinefutter gern was gehabt hat. Mein Großvater, der hatte Schweine. Ich komme aus nicht-adventistischer Familie und die haben immer Schweine gehabt und ich kann mich noch gut erinnern, als ich Kind war, als ich so war wie dein Sohn, ja, wie dann die Schweine zum Beispiel gefüttert wurden und der Schweinestall. Und dann ging da hin und dann kamen so die ganzen Essensreste und dann ging das in den Trog, ja, und die Schweine kamen und matschen da rum und das schlappte und matschte so richtig. Und das sah auch immer sehr eklig aus. Man muss schon sehr tief gesunken sein, wenn man das essen möchte, muss ich sagen. Da muss man schon richtig großen Hunger haben. Der Sohn hat gemerkt, als es ihm ganz dreckig ging, dass er ohne Beziehung nicht weiterkommt, aber die Beziehung, auf die er sich eingelassen hat, war alles andere als gut, weil sie hat ihn richtig in den Dreck geschickt und offensichtlich muss der, der ihn angestellt hat, wenig Mitleid mit ihm gehabt haben, dass er weniger zu essen hatte als die Schweine. Endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als ich essen kann, als sie essen können und ich komme bald um vor Hunger. Leider ist es manchmal so, dass wir erst bei den Schweinen landen müssen, bis uns bewusst wird, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Leider wächst uns erst so, wenn wir ganz tief in der Krise stecken, oder fangen wir erst an, wenn wir ganz unten stecken, darüber nachzudenken, wie unser Leben so läuft und was gut läuft und was nicht so gut läuft. Das kann man so sehen, man kann es auch andersrum sehen. Jede Krise hat auch eine Chance. Ich wünsche dir, dass es dir gelingt, wenn du das nächste Mal in deinem Leben eine Krise bist, dass du sie sehen kannst, dass es eine Chance auch ist. Chance für Veränderung, Chance zur Nachdenken, Chance zum Neubesinnen. Und wenn dir das bewusst ist, dass es sowas gibt, dann wünsche ich dir, dass du gar nicht erst wartest, bis du in die fette Krise geraten bist, sondern vorher darüber nachdenkst. Und etwas in deinem Leben änderst. Dass wir gute Beziehungen haben, ist uns genauso wenig manchmal bewusst, wie dass wir gesund sind. Es ist oft tragisch, dass wenn zum Beispiel Paare, wenn frisch verheiratet und sie leben zusammen, dann ist erstmal alles schön. Und alles, was am Anfang schön ist, das fängt dann irgendwann an, einen zu ärgern. Was man vorher toll fand, dass der andere so anders ist, das ist dann plötzlich nervig, dass der andere so anders ist. Ja. Und man ärgert sich über die Macken und man fängt an zu mäkeln und zu meckern über den anderen und hat vergessen, wie schön es eigentlich war und dass man auch anders damit umgehen könnte. Und besonders ist dann so mit Kindern im Teenageralter, die fragen sich, warum sind die Eltern so komisch plötzlich? War doch sonst immer ganz nett, aber jetzt irgendwie passt das alles nicht mehr so und die verstehen gar nicht, warum darf ich nicht erst um 3 Uhr nachts nach Hause kommen, Papa? Das verstehe ich überhaupt nicht, ja. Die anderen dürfen das doch auch, ja. Und ich meine, ich bin noch 15 Jahre alt, warum darf ich dieses Spiel ab 18 nicht spielen? Hat dann immer nur gesagt, ja, dieses Spiel würde ich gern spielen. Ich habe immer nur gefragt, was steht denn da drauf als Altersangabe? Ach, Papa! Oder es gab dann noch so was anderes. Es gab noch so eine andere. Ich sag, warum darf ich das nicht spielen? Habe ich gesagt, natürlich darfst du das spielen. Oh, ja, super. Nachher wusste er dann schon, ja, was war meine Antwort? Wenn du 18. Genau, das war meine Antwort. Wenn du 18 bist, darfst du das spielen. Oh, Papa! Ja. Und immer, wenn er fragte, ich möchte das gern spielen, dann habe ich gesagt, ja, ich weiß schon. Ich musste gar keine Antwort mehr geben. Bis sie dann irgendwann später ankommen und sagen, ich bin ja so froh, dass du mir nicht erlaubt hast, mit 15 schon zu Hause auszuziehen. die ihr noch jüngere Kinder habt, wer weiß, und die ihr vielleicht schon, welche habt, die schon raus sind, ihr könnt bestimmt selber alle eure Geschichten erzählen, es ist so ganz spannend. Es gibt so Phasen, wo man gar nicht weiß, was gut für einen ist und hoffentlich im Nachgang entdeckt, bin ich froh, dass meine Eltern nicht so gehandelt haben, wie ich das gerne gehabt hätte. In der Krise kommt das Bewusstsein, dass es vielleicht doch was Gutes gegeben hätte. Und dann passiert etwas ganz Spannendes. Da sagt der Sohn, ich will zu meinem Vater zurückgehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst. Das Erste, was wichtig ist, ist für eine Beziehung. Ja, bleib noch mal ganz kurz hier stehen an diesem Punkt. Das Erste, was für eine Beziehung wichtig ist, sich bewusst zu machen, was ist das für eine Beziehung? Ist sie gut oder schlecht? Und es ist gut, sich von schlechten Beziehungen zu lösen, weil es gibt Beziehungen, die dir nicht gut tun. Ich finde es so tragisch. Ich habe damit nur am Rande höre ich was davon. Direkt habe ich damit nichts zu tun, weil ich dafür das falsche Geschlecht habe. Frauenhäuser. Warum gehen Frauen dahin? Weil sie in Beziehungen sind, die ihnen nicht gut tun. Meistens ist Gewalt mit im Spiel. Seltsamerweise gehen 70-80% der Frauen wieder zurück zu dem, der ihnen nicht gut tut. Und erleben genau die Fortsetzung dessen, weswegen sie das ins Frauenhaus gegangen sind. Und das ist das ganz eine Extrem. Aber das andere ist, wenn du in einer Beziehung bist, die dir gut tut, reicht es nicht aus, einfach zu sagen, schön, einmal verheiratet und das klappt schon, das läuft schon. Einmal in einer festen Beziehung und das läuft alles super, das funktioniert nicht. Eine Beziehung braucht auch immer wieder, dass sie reflektiert wird, dass man sich austauscht miteinander. Das gelingt mir und meiner Frau auch nicht immer super, aber wir haben so ein paar Punkte in unserem Leben geschaffen, wo wir ganz bewusst auch etwas für unsere Beziehung tun. Zum Beispiel versuchen wir einmal die Woche ins Café zu gehen, raus aus dem Zuhause, wo wir uns befinden, nehmen uns eine Stunde, anderthalb Zeit und wir haben oft so eine Streichholzschachtel mit. Diese Streichholzschachtel ist gefüllt mit einem Inhalt. Da sind Karten drin. Man kann das kaufen, das heißt Liebesspiel. Und da sind 8 Themenbereiche mit jeweils 30 Karten, die einem helfen, sich in einer Beziehung, über die Beziehung auszutauschen. Und wir nehmen uns immer so 2-3 Karten vor und reden miteinander über Dinge, die wir sonst nicht reden würden, weil uns die Fragen gar nicht einfallen würden, die da teilweise drinstehen. Das tut uns gut. Wir gucken, dass, wenn ich meinen freien Tag habe, dass wir etwas machen, was schön für uns ist. Wir gehen zum Beispiel gerne wandern. Ich hoffe, dass jetzt am Montag schön ist. Da werden wir mal miteinander einen Ausflug machen und einfach mal einen halben Tag miteinander wandern gehen. Auch Zeit, wo wir uns austauschen. Und wir haben festgestellt, wenn wir merken, ups, wir rasseln jetzt so in eine Sackgasse rein, es läuft gerade nicht so gut weiter, dann verabreden wir uns im Café. Weil das für uns ein Ort ist, wo wir ganz entspannt, in Ruhe miteinander reden können und wo wir dann einfach mal ganz offen sagen, pass auf, ohne den anderen anzuklagen oder sonst irgendwas, hier gibt's was, wo ich im Moment in unserer Beziehung unzufrieden bin. Das würde ich mir so und so anders wünschen. Und dann tauschen wir uns in Ruhe darüber aus und finden einen neuen Weg. Beziehung braucht Reflexion, nicht erst, wenn sie in die Krise gefallen ist, sondern auch schon vorher. Aber es ist gut, wenn es sie überhaupt gibt. Und das Erste, was wir hier hören, der Sohn ist in der Krise und reflektiert seine Beziehung. Das Zweite, was er macht, und das ist ganz wichtig, wenn du eine gelingende Beziehung möchtest, er entscheidet sich für eine Beziehung, in diesem Fall, die er abgebrochen hatte. Er hatte nämlich die Beziehung zu seinem Vater abgebrochen und er entscheidet sich neu für die Beziehung mit seinem Vater. Wenn du Beziehung willst, und das habe ich ganz am Anfang gesagt, zu wem auch immer, das Erste und Wichtigste ist eine Entscheidung. Oder das Zweite. Das Erste ist Reflexion, ich will die Beziehung. Und das Zweite ist, entscheide dich, diese Beziehung haben zu wollen. Und diese Entscheidung musst du auch immer wieder neu treffen, weil es wird immer wieder Dinge geben, wo der andere oder die andere dich verletzt. Wo etwas passiert, was dir nicht gefällt und was dich vielleicht ärgert. Aber wenn du diese Beziehung willst, entscheide dich neu. Und dann kommt das Dritte. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Bis hierhin nur. Es reicht nicht, eine Beziehung zu reflektieren oder meine Beziehung. Es reicht nicht, sich zu entscheiden, sondern du musst auch was tun. Mach den ersten Schritt. Und das ist ganz wichtig. Warte nicht drauf, wenn du eine Beziehung mit jemandem haben möchtest oder sie erneuern möchtest zu einer Person, dass die andere Person den ersten Schritt tut. Wenn du das willst, dann tu du den ersten Schritt. Und ich habe immer wieder erlebt, ich bin in meinem Leben oft umgezogen. Wenn man umzieht, muss man neue Beziehungen aufbauen, weil die anderen alten Beziehungen ziehen in der Regel nicht mit. Und man kann Kontakt halten zu den Menschen, wo man vorher war, aber es ist trotzdem anders und nicht so intensiv. Und ich habe nur 1 oder 2 Mal in meinem Leben bisher erlebt, dass ich an einen neuen Ort kam und ich wurde. Also jemand kam auf mich zu und sagte, ah, schön, du bist neu in der Nachbarschaft, komm doch mal. Meistens war es so, dass wir den ersten Schritt getan haben. Auf unsere neuen Nachbarn, auf die neuen Menschen, die wir kennenlernten, zu. Das ist auch nicht schlimm, es ist okay, weil die anderen stehen ja schon in vielen Beziehungen drin und du kommst noch als eine zusätzliche, vielleicht passt du auch gerade gar nicht in das Leben dieser Person rein. Aber wenn du dich entschieden hast für eine Beziehung, warte nicht, dass der andere den ersten Schritt tut, sondern geh ihn selber. Geh selber den ersten Schritt auf den anderen zu. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater vom Weiten kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. In dieser Geschichte ist etwas ganz Geniales. Und ich hoffe, dass du so ein Vater und so eine Mutter bist, deinen Kindern gegenüber. Das Ja, die Entscheidung des Vaters für diese Beziehung stand die ganze Zeit fest. Und egal, was deine Kinder zum Beispiel machen, halte dein Ja offen. Ich finde es schrecklich, wenn jemand sagt, du bist nicht mehr so mein Sohn, du bist nicht mehr meine Tochter. Sowas gibt's. Ja. Halte du dein Ja offen. Denn dein himmlischer Vater hat sein Ja zu dir immer offen. Und wenn du dich einmal entschieden hast für deinen Partner, mit dem du dein Leben verbringen möchtest, halt dein Ja offen. Auch wenn es manchmal schwere Phasen gibt. Das ist nicht immer leicht. Aber Gott hat's gezeigt. Es geht. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Hier kommt noch was ganz Neues, Wichtiges hinzu. Halten wir erstmal fest, was wir haben. Also, für gelingende Beziehungen ist es wichtig, dass du reflektierst. Will ich diese Beziehung? Ist sie gut für mich? Ist sie nicht gut für mich? Ja. Das zweite ist, dass ich mich entscheide für eine Beziehung. Das dritte, dass ich den ersten Schritt mache, dass ich nicht warte und immer wieder neue erste Schritte tue. Ich muss mich auch immer wieder neu entscheiden. Und das vierte ist, kannst du alle Wünsche deiner Frau ihr von der Stirn ablesen, alles, was sie sich so wünscht? Ja, ich guck dich an, Kurt. Gelingt dir das? Weißt du immer, was sie für Wünsche hat?
Fast,
wow. Es lief neulich irgendwie so ein Film im Fernsehen, da hat so eine Frau Elektroschlag gekriegt und auf einmal konnte sie die Gedanken der Männer lesen. Das war ihr erstmal ganz unheimlich. Und dann wollte sie einer Freundin sagen, ey, mit mir ist was passiert. Ja, und die sagt, das glaube ich dir nicht. Und die arbeitet in so einer Autowerkstatt. Und dann gehen sie hin zu so einem Mechaniker und fragen ihn, was denkst du jetzt gerade? Und dann versucht sie so hinzudenken. Und wir Männer können manchmal gar nichts denken. Leere Sprechblase. Das gelingt nicht. In dem realen Leben gelingt es nicht. Und was ganz wichtig ist, als Viertes für eine gelingende Beziehung, wenn du sie haben möchtest, wir müssen miteinander reden. Und wenn du ein Problem hast oder wenn du einen Wunsch hast, dann musst du das mitteilen. Eine Beziehung lebt davon, dass wir miteinander reden. Und das merkt ihr auch, wir kamen alle rein hier und da wurde sich unterhalten und da wurde sich unterhalten, weil wir das brauchen. Wir müssen einander mitteilen. Sowohl was uns bewegt, aber auch was für Wünsche wir haben und wenn wir hinwollen. Du kannst nicht erwarten, dass deine Beziehung funktioniert, wenn du mit deinem Partner, deinem Freund, deiner Freundin nicht sprichst. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm die Schuhe, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen, denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Nochmal, das Ja des Vaters steht immer fest. Und darum muss der Sohn auch nicht drum werben. Und hier ist ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Geschichte. Das wisst ihr alle, das ist ja nur ein Gleichnis. Der Vater steht für den himmlischen Vater. Und der Sohn, das sind wir. Und der himmlische Vater lässt zu, wenn du gehst. Aber sein Ja bleibt immer aufrecht. Und das Großartige ist, wenn du in diese Beziehung zurückkehrst zum himmlischen Vater, dann hast du die wichtigste Basis für alle Beziehungen, die es überhaupt gibt. Weil bei seiner Liebe, bei seinem Ja, fährst du immer wieder dein eigenes Ja. Und bei ihm kannst du immer wieder auftanken und bei ihm kannst du lernen, wie Beziehungen gelingen. Und das ist so wie der Ort, wo du auftankst und wieder zurückkehrst in deine Alltagsbeziehung. Aber hier ist noch was ganz Wichtiges für alle Beziehungen auch. Dieses Ja des Vaters ist nur dann gültig, wenn du es annimmst. Und eine Beziehung zu einem anderen Menschen gelingt auch nur dann, wenn beide Ja sagen. Die Geschichte hat noch einen Nachsatz. Ich habe vorhin das Weitere noch nicht gelesen und das möchte ich noch kurz mit reinnehmen. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich auf dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen und er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was ist denn da los? Und er sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der zweite, der ältere Sohn, hat offensichtlich auch ein Beziehungsproblem. Weil ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn ihr nach Hause kommt und ihr merkt schon, oh, ist gute Stimmung zu Hause. Das kommt ganz darauf an, wenn du ein Kind kurz alleine gelassen hast und kommst nach Hause, ist gute Stimmung. Aha, ich glaube, du lässt ihn noch nicht alleine zu Hause, würde ich, glaube ich, noch nicht machen. Ja, vielleicht kurze Zeit, aber nur kurz. Ich will mal ganz schnell, schwitz, rechtzeitig zurück. Ihr könnt ja auch sagen, prima, bei uns ist Party, was gibt's zu feiern, ich möchte mitmachen. Aber das tut er nicht, sondern er geht total auf Distanz und sagt, was ist hier los? Eigentlich kann man sich doch freuen, wenn Fest gefeiert wird. Vermutlich hat er schon etwas geahnt und geht auf Distanz und ist dabei zu überlegen, will ich das, was hier passiert, oder will ich nicht? Wir sind wieder dabei. Entscheide ich mich für eine Beziehung oder entscheide ich mich nicht? Und seine erste Reaktion ist, der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Das heißt, er entscheidet sich im Moment, zumindest in dieser Situation, dass er diese Beziehung nicht haben möchte. Und wieder passiert etwas ganz Spannendes. Der Vater kam hinaus und redete ihm gut zu. Kennt ihr alles? Liest sich für uns so ganz normal, aber das ist überhaupt nicht normal. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört. In so einer Kultur der damaligen war der Vater der Patriarch, der große Herrscher. Das war das Familienoberhaupt. Und wenn schon einer gekommen ist, das sind die Leute zu den Patriarchen, aber nicht der Patriarch zu den Leuten raus. Nicht mal zu seinen eigenen Kindern wäre er rausgekommen. Aber dem Vater ist es so wichtig, eine Beziehung zu dir zu haben, dass er rauskommt, auch wenn du sagst, wie so ein trotziges Kind, jetzt will ich nicht, nein, ich will das nicht. Kommt der Vater trotzdem zu dir raus. Der Vater, sein Ja gilt immer. Er hat sich immer entschieden, er möchte zu dir eine Beziehung. Aber auch hier gilt wieder, wie bei dem anderen Sohn, es liegt an dir, ob du es annimmst oder nicht. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet, nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du auch nie einen Ziegenbock gegeben, damit ich auch mit meinen Freunden hätte feiern können. Aber der da, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, und jetzt kommt er nach Hause und da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Boah, Mann, das ist aber eine geballte Ladung von Aggressivität und Wut, die er da im Bauch in sich aufgestaut hat, der ältere Sohn. Was habe ich gesagt? Was war die vierte Beziehungsregel, die ganz wichtig ist? Miteinander reden, danke. Das passiert, wenn wir nicht miteinander reden. Und das ist ganz tragisch. Man kann miteinander leben. Der ist ja nie weggegangen. Die haben die ganzen Jahre miteinander gelebt. Ich kann mit jemandem zusammen sogar leben und trotzdem im Prinzip keine Beziehung haben. Also keine gesunde Beziehung. Weil ich nicht mit ihm rede. Oder nicht mit ihr rede. Ich bin ganz sicher, er hat doch das Erbteil aufgeteilt. So haben wir im ersten Satz gelesen an dieser Geschichte, dass der Ältere auch mit seinem Geld hätte machen können, was er gewollt hätte. Aber hat er nicht. Er hat nicht mit seinem Vater irgendwie mal geredet, sondern sich... Das Problem ist, wenn wir nicht miteinander reden. Kennt ihr die Geschichte von Paul Watzlawick? Habt ihr die schon mal gehört? Da ist ein Mann, der möchte sich von seinem Nachbarn einen Hammer leihen. Der wohnt ein bisschen weiter weg. Ich sehe manche nicken, ihr kennt die Geschichte, aber die anderen lernt ihr jetzt kennen. Und er wohnt ein bisschen weiter weg und macht sich auf den Weg und sagt, okay, also beim Hämmern ist ihm der Stiel abgebrochen und die Läden haben zu, also macht er sich auf. Und geht zu seinem Nachbarn und überlegt... Unterwegs fängt er an nachzudenken, was wird wohl sein, wenn mein Nachbar mir den Hammer nicht geben will? Wir reden nicht ständig miteinander und vielleicht will er mir ja gar nicht geben. Was mache ich denn dann? Aber ich brauche jetzt den Hammer, weil ich muss das erledigen. Aber vielleicht ist das ja auch so ein ganz Geiziger, der gar nichts gibt. Und er fängt sich an, in seinen Gedanken so alles Mögliche auszumalen, wie sein Nachbar so ist. Und dann denkt er, das ist so ein ganz Geiziger. Und überhaupt, der rückt sowieso gar nichts raus, wahrscheinlich kriege ich den wirklich nicht. Und der steigert sich so weiter rein und dann steht er an der Tür und hat sogar schon geklingelt. Der Nachbar macht auf und lächelt ihn freundlich an. Und der den Hammer haben wollte, sagt, behalten Sie Geizkragen Ihren Scheißhammer doch selber. Entschuldigung. Ja, das kann passieren, wenn wir nicht miteinander reden. Dann kann sich das in uns aufstauen. Und es ist auch wichtig, mit Gott zu reden. Weil manch einer ist auch in seiner Beziehung zu Gott, denkt er, was ist das, Gott, was machst du in meinem Leben, warum tust du nichts oder warum geschieht das mir? Und mit Gott zu reden, das heißt einerseits sein Herz auszuschütten, aber das heißt auch hinzuhören. Ich habe gehört, ihr hattet hier einen wunderbaren Verkündiger, der euch gesagt hat, Mensch, Leute, nehmt euch Zeit. Nehmt euch doch jeden Tag Zeit zuzuhören, was Gott dir zu sagen hat. Und wir sind teilweise taub geworden auf unserem geistlichen Ohr oder die geistlichen Hörmuskeln sind eingeschwächt und wir müssen neu lernen, Gottes Stimme zu hören. Und es ist gut, das zu üben. Gott möchte auch mit dir reden, so wie er das mit dem Älteren ja auch getan hat. Wenn du es anschaust, er redet mit beiden Söhnen so voller Liebe, auch mit dem Älteren. Was sagt er nämlich? Mein Sohn, du bist immer bei mir und dir gehört doch alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Gott möchte solche Worte in dein Herz reden. Und hier sind noch ein paar letzte Gedanken, auch aus diesem Text. Wenn du keine Beziehung hast, wenn du Beziehung aufgekündigt hast, dann bist du für diese Beziehung tot. Und wenn du alle Beziehungen aufgekündigt hast, dann lebst du vielleicht physisch, aber nicht wirklich. Und hier kommt die gute Nachricht. Gott sehnt sich nach einer Beziehung zu dir und er sehnt sich, dass du sein Ja beantwortest. Und er weiß, in dem Augenblick, wo du sein Ja beantwortest und dich auf so eine gegenseitige Beziehung einlädst, Gott dein Herz ausschütten können, aber auch hören, was Gott dir sagt, hast du die wichtigste Grundlage für alle Beziehungen in deinem Leben. Und er möchte, dass so, wie er sich für dich entscheidet, dass du dich entscheidest für gute, gesunde, gelingende Beziehungen. Und wenn du eine gute Beziehung haben möchtest, dann mach das auf dieser Grundlage und mach es wie dieser Sohn. Reflektiere erstens, was für Beziehungen du hast, wie sie sind. Das zweite ist, entscheide dich, so wie Gott sich entschieden hat, für die Beziehung. Entscheide dich immer wieder neu. Mach den ersten Schritt. Warte nicht. Mach immer wieder neu erste Schritte und nimm dir Zeit, zuzuhören und zu reden, damit deine Beziehung gelingt. Die Geschichte vom Vater und Sohn lehrt uns, dass Liebe eine Entscheidung ist. Und Gott zeigt, wie es geht, weil er die erste Entscheidung zu dir hingetan hat. Und wenn du das annimmst, hast du die beste Grundlage für alle Beziehungsentscheidungen in deinem Leben, die du schon getroffen hast oder noch treffen wirst. Amen.